Christoph, grüß dich.
Tobi, herzlich willkommen im BVB-Podcast. Wie ist es in Kopenhagen? Seid ihr gut angekommen?
Wir sind bestens angekommen. Der Pilot sprach von ähnlichem Wetter wie in Dortmund. Das war zum Zeitpunkt unseres Abfluges Nieselregen und so, ja, 10, 11 Grad. Hier ist strahlender Sonnenschein tatsächlich und auch 10, 11 Grad. Dafür eine ordentliche Prise Wind, aber wollen wir uns nicht beklagen.
Wir halten also fest, euer Pilot ist als Meteorologe nicht zu gebrauchen, aber passt.
Ja. Oder es hat sich dann in der Flugzeit geändert, ja.
Ja. Hast du eine Ahnung, wie am Spieltag beziehungsweise dann letztlich beim Spiel das Wetter wird? Also
ich glaube, es soll etwas kühler sein als heute und nicht mehr ganz so schön. Also eher weniger Sonne, sondern bedeckt.
Okay, aber und die Kollegen windig. Unten am Spielfeld werden zumindest nicht klitschnass. Das ist ja auch schon mal was.
Nee, das bleibt uns wohl erspart.
In solchen Kategorien denkt man ja dann plötzlich, wenn man beim Fußballverein arbeitet. Ne? Immer Mitleid mit den Fotografen und so. Pass auf, wir wollen ja zurückblicken auf das Spiel der Profis in München. Wir zwei haben für euch ja auch aus dem Stadion das Netradio gemacht. Und natürlich schauen wir auch auf die U23, die U19 und die U17. Alle drei ja auch wirklich mit tollen Ergebnissen. Tobi hat am Sonntag dann noch eine Extraschicht hinten dran gehängt und das Spiel der Fußballfrauen auch noch kommentiert. War ja auch ein satter Sieg. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir unsere Namen nennen. Ich bin Christoph Böhkamp.
Und mein Name ist Tobias Reif.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, zu Beginn vielleicht nochmal eine Sache, die wir jetzt immer machen werden. Und zwar kam ja von euch der Ratschlag, Mensch, unterteilt doch mal eure Folgen in den entsprechenden Playern von Spotify, Apple und so weiter in Kapitel, weil ihr ja auch wirklich unterschiedliche Kapitel habt. Und das ist doch eigentlich eine ganz nette Funktion. Und das werden wir jetzt immer so machen. Das kommt bei euch ganz gut an. Das schließe ich so aus euren Kommentaren. Und ja, wieder direkt am Anfang der Hinweis, wenn ihr solche Vorschläge habt oder Kritik oder eine Frage oder ihr sagt irgendwie, bringt mal denjenigen oder diejenige in euren Podcast, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast@bvb.de. So sind wir eben auch auf die sehr schöne Idee gekommen, diesen Podcast immer jetzt in Kapiteln hochzuladen. Und dann könnt ihr immer dahin springen, wo euch wo es euch gerade am meisten interessiert, was wir zu erzählen haben. So, Tobi, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich meine, es müsste deutlich nach 0 Uhr gewesen sein, als wir nach dem Bayern-Spiel in Paderborn gelandet sind. Hast du noch eine Erinnerung daran?
Ja, also das war irgendwie so 10 nach, Viertel nach 12. Ja. Ich weiß, wir waren um 13:30 bei uns an der Geschäftsstelle, weil wir dann von Paderborn aus noch so eine gute Stunde, Dreiviertelstunde, bis wir dann Koffer hatten und so gebraucht haben.
Ja, Hashtag Nachtflugverbot. Ja. Wir beide, ich habe es ja gerade schon gesagt, am Sonntag, du hast gearbeitet, ich habe gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen matschig bin ich noch in der Birne. Und Tobi, der lebt diese Woche einfach komplett aus dem Koffer, oder wie?
Ja, genau. Ich habe tatsächlich einmal kurz den Koffer gewechselt, also eine Koffergröße größer genommen, weil wir ja jetzt hier dann doch 2 Nächte sind in Kopenhagen, während es ja in München nur eine war und man wusste, nach dem Spiel geht's direkt zurück. Ich muss sagen, gestern habe ich gemerkt, dass mir der Vortag ziemlich in den Knochen steckte. Heute geht's eigentlich schon wieder. Da ist der Fokus schon auf dem nächsten Spiel.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bei mir war es doch echt auch wirklich viel Adrenalin, das rausgegangen ist. Also ich war noch nie bei einem Spiel von Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Also ich habe da schon einige Spiele gesehen, aber nie mit BVB-Beteiligung und erst recht auch nicht mit einem Job da Netradio zu machen. Also ich finde so nach dem Spiel, da fällt dann doch auch ganz schön was ab. Und da können wir ja dann jetzt mal drüber reden, wie wir dieses Spiel erlebt haben, wie ihr dieses Spiel erlebt habt und starten vielleicht einfach mal rein mit den Schlagzeilen. Ich habe beim Kicker gelesen, eine BVB-Niederlage, die Mut macht.
Die Ruhrnachrichten titeln, BVB fehlt in München der Glaube an sich selbst.
Die Süddeutsche schreibt, der BVB zeigt, dass auch die Münchner verwundbar sind.
Und die Watz, Bayern überraschte BVB mit diesem Harry-Trick.
Ja, ich meine, es ist nicht nur eine gute Wortkombination, Wortschaffung, es stimmt ja auch so ein Stück weit. Also ganz ehrlich, wenn ich uns beide sehe, Stunde vorm Spiel, wir sehen die Aufstellung von Bayern, sehen, dass der Jackson da vorne drin ist und Harry Kane wurde ja dann auch als Zehner aufgeführt und du hast gleich gesagt, das könnte schlau von denen sein und ich glaube, das hat sich auch bewahrheitet. Das war vielleicht der wichtigste oder taktisch versierteste Zug, oder? Kann man das so sagen?
Ich glaube ja, wobei ich da in Frage stellen würde, inwieweit das ein bewusster Schachzug oder taktischer Zug war. Denn ich glaube, dass das sehr viel mit dem Ausfall von Serge Gnabry zu tun hat, der in sehr guter Form war. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, wäre Serge Gnabry fit gewesen, hätte zur Verfügung gestanden, dann wäre der eher auf der Position 10 aufgelaufen. Und Harry Kane hätte ganz normal vorne gespielt. Aber durch diesen Ausfall Kane auf etwas ungewohnterer Position. Und das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht, ja.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, der lässt sich auch sonst gerne mal fallen. Jetzt war es halt nur so, dass es augenscheinlich häufiger passiert ist. Und was man sagen muss, er hat halt seine Mitspieler ganz gut in Szene gesetzt. So Tenor bei den Beobachtern. Der BVB hat sich zu lange klein gemacht. Das war auch so ein bisschen, dass ich war ja nachher in der Mixzone. Wir hatten keine eigene Interviewposition, aber bei diesem Topspiel, da waren einfach so viele Rechteinhaber aus aller Welt, dass wir dann letztlich bei den Printjournalisten mit dabei gestanden und mitgefilmt haben. Vielleicht habt ihr das Video auch schon bei YouTube oder bei BVB TV gesehen. Und da hörte man schon aus den Fragen so ein bisschen raus, Mensch, habt ihr euch nicht zu lange zu klein gemacht? Und ja, das wäre jetzt auch meine Frage, die wir so ein bisschen, finde ich, auch mal beleuchten sollten. Als wir die Aufstellung gesehen haben, haben wir gleich gesagt, okay, das sind Änderungen, die klingen jetzt erstmal defensiver. Und nach dem, was Pascal Groß ja dann auch nachher in der Mixzone gesagt hat, war die Idee ja vor allen Dingen diese frühe Offensivpower der Bayern. Wir haben das im Netradio ja mehrfach gesagt. In 9 von 10 Spielen haben sie in der ersten halben Stunde getroffen. Diese frühe Offensivpower einfach erstmal so abzuschnüren. Also nicht ins Risiko zu gehen. So habe ich das verstanden. Wie hast du das verstanden?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mitgehen würde, dass man sich zu klein gemacht hat. Ich glaube einfach, das, was man sich vorgestellt hat, was man geplant hat, hat am Ende des Tages nicht funktioniert. Woran lag das? Meiner Meinung nach vor allem daran, dass das Spiel nach vorne, wenn man den Ball mal hatte, einfach nicht gut genug war. Also es gab Momente, wo auch in der ersten Halbzeit Umschaltmomente absolut möglich waren und dann war der Ball zu schnell weg. Man hat es nie geschafft, mal 3, 4 Bälle sauber zum eigenen Mann zu bringen und auch im Zweifel mit der nötigen Schärfe. Da hat man es den Bayern dann zu einfach gemacht. Es ging mit 1-0 in die Pause und das Tor ist gefallen nach einer Standardsituation. Das hat, glaube ich, erstmal relativ wenig mit der taktischen Herangehensweise zu tun. Natürlich gehört zur Wahrheit auch dazu, dass die Bayern 3, 4 hundertprozentige Chancen in der ersten Halbzeit noch hatten und absolut überlegen waren. Und wenn man die zweite Halbzeit dann sieht, kann man sagen, gut, vielleicht hätten 2 solche Halbzeiten gereicht, um was mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob man sich zu klein gemacht hat, sondern ich glaube einfach, es war spielerisch nicht gut genug. Und deswegen, ja, steht am Ende leider die Niederlage.
Ja, was ich auch interessant fand, deshalb war ich auch ganz dankbar, dass eigentlich Pascal Groß in der Mixzone war. An ihm, finde ich, konnte man auch ganz gut festmachen, wie viel besser die zweite Halbzeit war, weil er dann, ich glaube, Niko Kovac hat sogar gesagt, auf die 10 gezogen wurde, also definitiv einfach weiter nach vorne gezogen wurde, dass er da mit dem, was er zu dem Spiel beitragen konnte, viel besser gepasst hat als auf der Position, wo er vorher war, wo er ja gar nicht so viel offensiv wirken konnte und im Grunde genommen hauptsächlich Defensivaufgaben zu verrichten hatte. Und in der zweiten Halbzeit war er ständig im Spiel drin, hat ständig Bälle bekommen, hat die auch gut verteilt und war auf der offensiveren Position, fand ich, viel wirkungsvoller. Ist natürlich unterstützt durch die Tatsache, dass einfach alle Borussen ganz anders gefühlt auch aus dieser Pause rausgekommen sind. Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die Einwechslungen ja auch geholfen und größtenteils ja auch gefruchtet haben.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Ich meine, wir haben das ja auch im Netradio mehrfach festgehalten, dass Pascal Groß in der ersten Halbzeit ja nicht besonders schlecht war, sondern sich einfach eingereiht hat in die nicht so gute Leistung. Und dann hatte ich das Gefühl, dass er einfach nur mit Felix Metscher die Position getauscht hat. Und da war er deutlich besser, hat den Upamecano sehr gut beschäftigt, viele Bälle da festmachen können und dass er technisch beschlagen ist und gut mit einem ersten Kontakt den Ball schon zum Mitspieler weitergeben kann, das ist ja unbestritten, hat er dann auch in diesen Momenten häufiger gezeigt.
Ja, und jetzt haben wir schon ein paar Mal angekündigt und ich finde, jetzt können wir auch mal in die Stimmen nach dem Spiel reinhören. Pascal Groß spricht da ja recht dezidiert über den Plan, den Borussia hatte am Anfang und inwiefern, also auch mal Thema zweite Bälle kriegen und so weiter, der dann nicht aufgegangen ist. Und Gregor Kobel hören wir da auch noch, der war auch noch in der Mixzone. Pascal, zwei unterschiedliche Halbzeiten für dich wahrscheinlich auch. Erklär doch mal deine Rolle in der zweiten Halbzeit, inwiefern du dich da wohler gefühlt hast nach dieser Umstellung.
Ja, ich glaube, erste Halbzeit wollten wir mal in München ein bisschen, sag ich mal, in dieses Spiel reinwachsen. Wussten, dass sie in der Anfangsphase viele Spiele entscheiden. Wollten probieren, hinter die letzte Linie zu kommen, mit langen Bällen auf zweite Bälle zu gehen. Konnten aber nicht so wirklich auf den zweiten Bällen landen. Hatten zu wenig Ballbesitzphasen einfach. Konnten, wenn wir sie vorne gepresst haben, war Kane so der Spieler, der sie... ja, oft, wenn er sich tief hat fallen lassen, das Pressing so ein bisschen auflösen. Und dann zweite Halbzeit, haben wir einfach noch mehr Mann gegen Mann gespielt, mutiger. Und haben sie extrem unter Druck gesetzt und kamen zu unseren Chancen, hätten auch den Ausgleich schaffen können, bevor sie das zweite Tor machen. Und ja, waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten.
Die beste Nachricht zur Halbzeitpause war wahrscheinlich, Bayern hat nur ein Tor geschossen. Was habt ihr euch in der Halbzeit vorgenommen, weil ihr seid ja augenscheinlich ganz anders rausgekommen?
Ja, ich glaube, wir haben uns das nochmal vorgenommen, wo wir uns eigentlich auch vorm Spiel vorgenommen haben. Ne? Und zwar, dass wir herkommen, dass wir frei versuchen zu spielen, dass wir mutig sind, dass wir unser Spiel auch spielen, ne? Dass wir mutig aufspielen, Bälle wollen. Ja, und ich glaube, es war dann einfach ein komplett anderes Gesicht wie in der ersten Halbzeit.
Wenn du jetzt beide Halbzeiten schaust, natürlich haben wir erstmal... ja, sind mehr auf zweite Bälle gegangen, mehr lange Bälle und konnten aber nicht so richtig Ballbesitzphasen aufbauen, nicht so richtige Druckphasen, konnten nicht so auf den zweiten Bällen dann im letzten Drittel bei ihnen landen, dass wir Ecken rausholen, dass wir ins letzte Drittel reinkommen. Das ist uns wenig gelungen und auch gegen den Ball haben wir es nicht so geschafft, richtig Druck drauf zu bringen, wenn Kane dann sich hat fallen lassen und er sich dann drehen konnte und verlagern konnte, waren es immer wieder Momente, wo es natürlich, wenn du vorne drauf bist, so das Spiel komplett auf die andere Seite bringt, da waren wir, hat uns vielleicht, ja, konnten dann die Duelle nicht gewinnen oder waren einfach auch nicht dran in Unterzahlen. Die haben es dann gut aufgelöst. Wenn du mit einem weniger vorne anläufst, dann finden sie halt den freien Mann. Das ist schon sehr, sehr gut. Und wenn du Gleichzahl anläufst, ist es halt, musst du deine Duelle gewinnen.
Und ich glaube, wir waren schon in schlimmeren Situationen in der Vergangenheit und wir haben uns da auch rausgekämpft. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir versuchen, uns auf uns zu fokussieren, das Gute heute auch mitnehmen, versuchen auch Selbstvertrauen zu holen aus der zweiten Hälfte, wo wir heute gezeigt haben und zu wissen, dass wir so in der Zukunft weitergehen. Die Saison geht 34 Spiele. Und ich glaube, klar, ist es eine scheiß Position, jetzt 7 Punkte, ne, zurückzuliegen. Aber trotzdem musst du sagen, hey, wir wollen das Maximum rausholen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, als Gruppe weitermachen, weil wir haben sehr viele gute Sachen gezeigt, auch bis hierhin, in dieser Saison und auch in der letzten Saison. Und genau an dem müssen wir weiterarbeiten und weiter als Gruppe einfach kämpfen und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, auf einmal wird es vielleicht nochmal heiß, wer weiß. Und an das müssen wir glauben.
Ja, interessant. Vor allen Dingen fand ich hinten, das war ja schon fast so eine Art Appell von Gregor Kobel an die Mitspieler, an die Fans, so nach dem Motto, ja klar, ne, jetzt sieht's gerade mal beschissen aus. Wir sind 7 Punkte hinter den Bayern und wenn man auf die Tabelle guckt, so huch, plötzlich nur noch Vierter. Das ist irgendwie auch so, wow. Aber da kann auch was passieren in alle möglichen Richtungen und wie hat Greg gesagt, es kann noch mal heiß werden. Das würde ich jetzt so, also das ist ja gar nicht wie so ein, ich suche jetzt hier irgendwie den Strohhalm oder so, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft so gefestigt ist und ja, sich davon jetzt auch nicht wirklich aus der Ruhe bringen lässt. Wie siehst du das?
Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich meine, dass man beim FC Bayern verlieren kann, ist in der Bundesliga kein Geheimnis und man war sehr, sehr nah dran, da nicht nur Gutes mitzunehmen, sondern auch Zählbares mitzunehmen. Und deswegen sehe ich da keinen Grund, jetzt irgendwie alles in Frage zu stellen. Die Serie, in der man ungeschlagen war davor in der Liga, die war ziemlich, ziemlich lang. Und das zeigt ja, dass das eigentlich alles gefestigt ist. Und nochmal, ich sehe jetzt keinen Grund dafür, irgendwie alles zu hinterfragen und zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber hier andere Seiten aufziehen. Dafür war die Leistung am Ende nach 90 Minuten passabel genug in meinen Augen.
Ja, ich denke auch, also wenn wir jetzt wieder, ne, zurückgucken auf die Schlagzeilen, also von der Süddeutschen, der BVB zeigt, dass auch die Münchner verwundbar sind. Das ist ja auch schon lange her, dass die mal jemanden zu Gast hatten, dass mal eine Phase drin war, wo man gesagt hat, so hoi, holla, jetzt spielen ja gerade mal die anderen. Und das hatten wir ja definitiv in der zweiten Halbzeit. Also wir beide waren ja recht begeistert und haben ja alle Daumen gedrückt, dass der Ausgleich noch fällt, auch wenn er dann leider nicht gefallen ist. Aber du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Ich will es auch nochmal einfach explizit sagen. Also Schlottier da zum Beispiel auch, ich meine, bei Sky gesagt, hier kann man auch Gutes mitnehmen. Und ja, das würde ich dann jetzt einfach mal so stehen lassen. Es ist als BVB-Podcast natürlich echt schwierig, sage ich ganz offen hier, über einen Schiri zu sprechen, weil ich finde, wir haben jetzt hier auch nicht die Position, auf dem Schiedsrichter rumzuhacken, irgendwie zwei Tage nach dem Spiel. Ich habe auch generell riesen Respekt vor den Schiris. Das haben wir auch gesagt, nachdem wir gegen Juve die Schiri-Cam ja hatten. Da sieht man dann mal, wie schnell das Spiel mittlerweile ist, dass du nur eine einzige Blickrichtung und nicht wie alle Zuschauer 27 Blickrichtungen auf die Szenen hast und dann sofort ad hoc die richtige Entscheidung fällen musst. Aber ich finde, wir dürfen heute auch mal kurz über Bastian Dankert sprechen. Es gab Kritik, unter anderem von Niko Kovac. Und ich finde, die muss sich Dankert auch gefallen lassen. Und zwar die Kritik, er hat keine klare Linie in diesem Spiel gehabt. Tobi, du hast dich im Netradio wortreich und gestenreich aufgeregt. Wie können wir das political correct zusammenfassen? Was ist da unsere Sicht drauf?
Ich weiß nicht, ob es am Ende unsere Sicht ist, aber ich kann dir meine Sicht darlegen. Er hatte keine wirklich wahrnehmbare Linie, wie du schon sagst. Ich habe im Nachhinein ein sehr großes Problem mit dieser gelben Karte für Julian Riasson.
Ja.
Weil wenn ich als Schiedsrichter Schuld klingt groß, aber er wird angeschossen und deswegen unterbricht er ja das Spiel und es gibt Schiedsrichterball. Und Riasson führt halt den Zweikampf weiter, als noch nicht abgepfiffen ist und interpretiert diesen Pfiff so, dass er den fairen Zweikampf als faul wertet. Und da dann hinzugehen in so einem Spiel und dem Außenverteidiger, der gegen Olise und Diaz noch, ich glaube, 80 oder 75 Minuten spielen muss, dafür gelb zu geben, anstatt hinzugehen und zu erläutern erstmal, pass mal auf, reg dich gerade nicht so auf, ich habe gar nicht deine Situation abgepfiffen, sondern ich wurde getroffen und muss deswegen das Spiel unterbrechen. Das fand ich schon sehr hart. Und das Problem war, und das haben wir auch während unserer Reportage mehrfach festgehalten, dass er diese Linie dann nicht auf beiden Seiten durchgehalten hat. Also wenn ich so kleinlich pfeife, dann muss ein Jonathan Tah für seinen Foul an Adeyemi gelb sehen in der ersten Halbzeit, dann muss meiner Meinung nach auch, und ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die das diskutieren, sondern es wurde ja bei Sky diskutiert, es wurde im Doppelpass diskutiert, dann kann man auch dieses Stoßen, das es gegen Serou Guirassy definitiv gab, ich meine, das sieht man ja, dass er die Kontrolle über seinen Körper verliert, dann darf man auch das abpfeifen und dann steht es halt weiterhin 0-0. Und dann sind wir in dem Bereich, in dem es spielentscheidende Entscheidungen sind. Und dann sollte man sich heutzutage zumindest mal die Bilder angucken in so einem Spiel. Und deswegen bleibe ich auch mit ein paar Stunden Abstand zum Spiel dabei, dass er leider einfach diesem Top-Spiel am Ende nicht gerecht geworden ist mit seiner Leistung. Ja, und unterschreibe aber trotzdem alles, was du über Schiedsrichter grundsätzlich sagst. Also für mich wäre das gar nichts und ich habe den höchsten Respekt, sich da überhaupt hinzustellen. Aber ich finde, man muss auch sagen, wann es nicht gut war. Und das war in meinen Augen am Samstagabend leider der Fall.
Ja, es ist natürlich halt auch ein komisches Zeichen für den Schiri, wenn sich dann halt auch niemand beschwert. Das ist halt so, du hast gegenüber bei den Bayern hatten wir mehrere Szenen, wo sie mit vier Mann vom Schiri stehen. So viel zum Thema, nur Kimmich spricht mit dem Schiedsrichter. Also da muss man halt sagen, dass das 1-0 für Bayern fällt und niemand beschwert sich. Und du hast es ja sofort gesagt, also wenn man jetzt nochmal reinhört ins Netradio, das Tor ist keine 3 Sekunden, da bin ich aber mal gespannt, weil der hat ganz klar gestoßen. Und dann vielleicht ist es dann die Frage, ob du das dann halt auch einfach so hinnehmen solltest, ne, diese Entscheidung.
Ja, vielleicht hätte man sich zumindest in dem Moment etwas vehementer beschweren sollen, damit vielleicht doch nochmal durchgegeben wird, guckt euch das nochmal genau an im Keller, aber ja, sei es drum.
Ja. So, ich habe es gerade schon mal erwähnt, die Situation in der Liga ist jetzt folgende für alle von euch, die da nicht ständig reingucken. 7 Punkte sind es auf die Bayern, wir sind auf Platz 4 zurückgefallen, aber nochmal, das scheint erstmal keinen zu jucken. Gregs Satz in der Mixzone war eben, vielleicht wird die Liga nochmal wieder heiß, da hoffen und setzen wir alle drauf und ja, es war vorher ja, also da haben wir auch hier in dem Podcast schon mehrfach drüber gesprochen, diese Phase zwischen den beiden Länderspielpausen Oktober, November mit 7 Spielen, 6 davon auswärts, das ist eine echte Probe, das ist eine richtige Hürde für unseren BVB und wenn wir nach dem Hamburg-Spiel immer noch oben im Mix dabei sind, im Pokal weitergekommen sind, in der Champions League gepunktet haben, also dann wäre das für mich große Auszeichnung für eine Mannschaft, die in der Vergangenheit gerade immer in dieser Jahreszeit oft Probleme hatte. Und auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkt sie gerade absolut gefestigt.
Ja, also das habe ich ja eben schon mal gesagt, als ich es, sag mal, so kurz zusammengefasst habe, die Leistung in München. Und das würde es dann nochmal beweisen, dass sie gefestigt ist. Und ich habe weiterhin ein gutes Gefühl.
Ja, du bist ja bereits in Kopenhagen, gleich ist die Pressekonferenz. Ich gehe davon aus, dass Niko Kovac auch bei dieser Pressekonferenz nicht seine Aufstellung verraten wird. Aber, und das wird dir ähnlich gehen, ich habe viel in den Kommentaren der Fans gelesen zum Thema Rotation. Ist das jetzt Zeit für Rotation so kurz nach so einem Highlight-Spiel in München mit Reisestrapazen, allem drum und dran? Wer würde sich für dich anbieten, um in Kopenhagen mal mehr oder weniger überraschend in die Startelf zu kommen beim BVB? Was würdest du sagen?
Also für mich haben zum einen die beiden Joker, also ich glaube, es war ja ein Doppelwechsel in dem Moment, Brandt, der das Tor macht, und Fabio Silva einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich habe ja auch dir vorher, ich glaube, das habt ihr letzte Woche auch schon im Podcast besprochen, gesagt, dass Julian Brandt für mich auch ein Spieler gewesen wäre, den ich sehr gern in München in der Startelf gesehen habe, eben weil er in der Lage ist, diese Bälle so punktgenau zu spielen, wenn es drauf ankommt. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass er spielt. Bei Fabio Silva weiß ich ehrlich gesagt, ja, also sehr, sehr vielversprechende Ansätze, die ich gesehen habe. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wenn ich mich in den Kopf des Trainers hineinversetze, nehme ich dann Serhou Guirassy raus? Weiß ich nicht, also ja, wahrscheinlich ist er immer noch irgendwo, sag mal, ein bisschen angeschlagen mit seiner mit seinen Problemen an der Schulter und auch am Oberschenkel, die er die Länderspielpause über hatte und sich da ein bisschen erholen konnte. Setze ich den jetzt auf die Bank? Was ist das dann für ein Zeichen? Spiele ich mit Fabio Silva als zweitem Stürmer? Wäre das relativ untypisch für die Art und Weise, die zweiten Stürmer ansonsten bei uns ausgefüllt haben? Das war ja entweder Karim Adeyemi oder Maximilian Bayer, also ich sag mal eher die sehr schnellen Spieler, die so um Guirassy rumspielen, während Fabio Silva ja körperlich auch doch einiges mehr mitbringt.
Wobei, schnell ist er auch.
schnell ist er auch, das stimmt, ja.
Aber du hast recht, wen willst du dann rausnehmen? Also das ist tatsächlich auch, ich höre dir zu und überleg die ganze Zeit, ich gehe die Namen durch, wen würdest du da rausnehmen, wenn es nicht Serhou ist? Also kannst du auch jetzt nicht einfach Maxi Bayer, weil der ist ja auch gut in Form.
So ist es. Ich könnte mir vorstellen, allein weil wir, glaube ich, deutlich mehr Ballbesitz haben werden gegen Kopenhagen als jetzt gegen Bayern, eben dass mit Julian Brandt so ein spielstärkerer Mittelfeldspieler nochmal reinkommt, und ich glaube auch, dass Jan Couto wieder die rechte Schiene übernehmen wird, eben weil es mehr darum gehen wird, eigene Torchancen zu kreieren. Und deswegen würde ich mal sagen, 2 Wechsel da, und in der Innenverteidigung ein Fragezeichen. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass Benze Baini den Platz von Süle, was ja jetzt der Halbzeitwechsel war, sogar zu Beginn schon übernimmt.
Und heute ist ja noch Montag, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich Dienstag, aber heute hat Kane Chukwuemeka Geburtstag, wird 22 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday Kane. Vielleicht ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, weil Es ist halt schwierig, wenn du so für, wenn du so sehr für Brandt, dein Plädoyer für Brandt hältst, dann ist dann für Kane Chukwuemeka in dieser Elf auch noch Platz. Vermutlich nicht, oder?
Kommt ein bisschen auf die taktische Ausrichtung an. Bleibt man eher bei diesen, bei der Variante mit zwei Stürmern vorne, dann vermutlich eher nicht. Wenn es eher wieder so Richtung 4-3-3 geht, könnte ich mir auch beide vorstellen, tatsächlich. Aber sehen wir mal. Also das, was man von Kane immer gesehen hat, war auch sehr gut. Ich meine, wir wissen noch aus der letzten Saison, dass es da Schwierigkeiten gab, ihn konstant auf ein Fitness-Ausdauerlevel zu kriegen, wo mal mehr als 45 Minuten drin sind. Und ich finde, das muss jemand schon im Tank haben, den man in die Startelf stellt. Aber er hat ja gegen Bilbao auch gezeigt, dass er Spiele mitentscheiden kann. Von daher, warum nicht?
Ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt, wenn dann die Aufstellung raus ist, wie viele Änderungen es im Vergleich zum Bayern-Spiel geben wird oder auch nicht. Also die Auswärtsspiele in der Champions League, die Auslosung uns beschert hat in der Ligaphase, das sind ja folgende vier Gegner. Turin, das liegt schon hinter uns, Kopenhagen, Manchester City und Tottenham. Also wenn ich mir dieses Quartett angucke, behaupte ich jetzt mal, dass das Spiel in Dänemark das mit Abstand einfachste ist. Ist das überheblich oder wie würdest du das einschätzen?
Der Trainer wird wahrscheinlich kopfschüttelnd vor uns stehen, wenn er das hört und sagt, gibt es in der Champions League keine einfachen Aufgaben. Aber auf dem Zettel ist das auf jeden Fall so. Also du hast die anderen drei Gegner auswärts ja genannt und das sind dann schon andere Kaliber, das würde ich unterschreiben.
Ja, Kopenhagen, das vielleicht auch für euch nochmal zur Info, wenn ihr da nicht so drin seid, hat am Freitag beim Tabellenachten der ersten dänischen Liga Silkeborg IF mit 3-1 verloren. Der FC Kopenhagen wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg. In der Liga sind sie aktuell Vierter, 6 Punkte hinter Tabellenführer Aarhus. Ja, das ist für den Doublesieger der letzten Saison, ist das jetzt nicht so eine coole Saison, behaupte ich jetzt mal hier aus Dortmund. In der Champions League haben sie am ersten Spieltag, vielleicht erinnern sich einige von euch noch, 2-2 gegen Leverkusen gespielt. Da war das ja so, dass der Ausgleich für Leverkusen erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor fiel. Also echt unglücklich gelaufen da für Kopenhagen. Und dann gab es noch eine 0-2 Niederlage bei Karabakh Akdam. So sieht's gerade aus in Kopenhagen. Und ja, wenn wir auf den Kader schauen, fallen vor allem zwei Namen auf. Tobi, die sind dir mit Sicherheit auch aufgefallen, oder?
Ja, natürlich. Also zum einen Youssoufa Moukoko. Ich glaube, da kann sich jeder BVB-Fan noch dran erinnern, dass der jetzt im vergangenen Sommer fest nach Kopenhagen gewechselt ist. Läuft jetzt ja noch nicht so gut für ihn. Also 2 Tore in 12 Ligaspielen, in der Champions League noch gar nicht getroffen. Es waren ja auch nur die 2 Tore, die du eben angesprochen hast, gegen Leverkusen. Und im Mittelfeld spielt ein gewisser Thomas Delaney.
Ah, den mag
der
ich.
Mittlerweile, ja, ich auch, also ein super Typ war es immer. Mittlerweile 34 Jahre alt und ich meine, sofern man Transfermarkt vertrauen kann, auch immer noch am Knie verletzt. Also glaube ich, gar keine Option für morgen, aber gehört zum Kader des FC Kopenhagen.
Ja, nicht, damit ihr mich da draußen falsch versteht. Mucki mag ich auch. Also es ist einfach Thomas Delaney, mit dem haben wir so, ach, mit dem konnte man aber einfach auch gut quatschen. Ist einfach ein guter, netter Kerl. Und außerdem muss ich sagen, auch ein harter Arbeiter im Mittelfeld. Mittlerweile ja 34, aber ja, bei uns fand ich den, der hat sich zwar jetzt nicht aufgedrängt, aber ich fand, wenn der gespielt hat, war das immer alles sehr solide. Ich habe so ein bisschen, also bei mir klingelt immer so diese Alarmleuchte, die blinkt immer, wenn Spieler, die bei uns waren, dann das erste Mal gegen uns spielen, dann habe ich immer Sorge davon, dass sie das Spiel ihres Lebens machen, weil da gibt es einfach einige Beispiele schon, wo Ex-Spieler gegen uns dann plötzlich platzt der Knoten. Wie groß siehst du die Gefahr? Können wir überhaupt davon ausgehen, dass Mucki spielen wird? Wahrscheinlich schon, oder? Also er hat jetzt, glaube ich, 12 von 12 Ligaspiele gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob er startet tatsächlich, aber ich glaube, vielleicht auch aus dem Grund, vielleicht schmeißt man ihn dann nochmal eher rein. Aber also wenn ich überlege, auf wen er da trifft mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, ich glaube eher Rami Benzebaini als Niklas Süle, glaube ich schon, dass man, auch wenn die 3 oder 4 es nicht alleine lösen müssen, dass man da in der Lage ist, Mucki im Griff zu behalten. Also ich glaube nicht, dass es zu dieser Kategorie ausgerechnet der kommt.
Okay, Ansonsten schicke ich dir sofort eine wütende WhatsApp.
Ja, man muss ja polarisieren auch in so einem Podcast. Ne? Da freue ich mich dann auf die Kommentare.
Ja.
Er hat es beschrien.
Sowas nennt sich Experte, ja, alles klar.
Ja.
Die aktive Fanszene kommt nicht mit nach Kopenhagen, haben sie bekannt gegeben. Support wird sich also anders anhören. Grund dafür ist unter anderem die Art und Weise der Ticketvergabe. Ja, die ist, ich sag's jetzt mal, streng personalisiert. Und den BVB-Fans wird außerdem empfohlen, die jetzt schon in Kopenhagen sind oder dann jetzt halt noch hinreisen, nicht in Schwarz-Gelb durch die Stadt zu laufen. Und den Hintergrund, Tobi, den kennen wir alle, oder? Erklär mal.
Ja, genau, das ist die Fanfreundschaft oder Ultrafreundschaft mit Brøndby. Und die sind der Stadtrivale von Kopenhagen. Und deswegen knallt es dann da gerne mal. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, ist es ja auch damals, also beim letzten Aufeinandertreffen, ich meine, es wäre 2022 gewesen, als es noch Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase gab, in Dortmund ordentlich.
Ja.
Ich möchte nicht sagen zur Sache gegangen, sondern zur Ausschreitung gekommen.
Auf jeden Fall. Kann ich eine sehr spezielle Perspektive drauf sagen, weil ich habe damals, da haben wir noch eine Warm-up-Show gemacht. Und da ging ordentlich was los. Wir haben uns mehrfach während der Sendung umgedreht, weil irgendwelche lauten Böller explodiert sind, beziehungsweise es gab, glaube ich, auch den Versuch von einem Blocksturm. Auf jeden Fall, ja. Da war einiges los, was uns dann immer wieder dazu gezwungen hat, uns umzudrehen und zu vergewissern, Leute, was ist denn eigentlich gerade hinter uns los? Ja, deshalb.
Genau. Und ich habe parallel nochmal geguckt, es war 2022 und ja, wie Christoph sagt, solltet ihr in Kopenhagen sein, lieber in Zivil, durch die sehr schöne Stadt und dann ja, im Gästeblock kann man, glaube ich, auch den Schal oder das Trikot wieder zeigen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und ja, jetzt sag mal, machst du dann eigentlich das Netradio oder sind Boris und Nobby da?
Nee, Nobby kommt hoffentlich noch. Also er war nicht auf dem Flieger, den ich genommen habe. Ich schätze mal, der fliegt mit der Mannschaft. Die absolviert ja gerade noch das Abschlusstraining in Dortmund und reist dann an. Ich denke, in dem Flieger wird er sein und dann setze ich mich da an seine Seite. Unseren Koffer, der das Netradio transportiert, den habe ich schon mit. Der steht hier 5 Meter Luftlinie entfernt in meinem Zimmer mit.
Sehr gut. Du wirst vor dem Spiel, da gehe ich schwer von aus, weil hier nebenan wird schon die Watchparty aufgebaut in unserem Studio. Wirst mit Sicherheit vorm Spiel wieder unterwegs sein, im Stadion, am Stadion und dich dann melden. Für euch der Tipp ab 20.30 Uhr bei Twitch und auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Und Watchparty, falls sich der eine oder andere von euch fragt, was ist das denn? Also das Konzept ist ganz einfach. 3 Leute gucken in unserem Studio in der Geschäftsstelle in Dortmund das Spiel. Ihr seid über den Chat ganz nah dran, also fragt viel und die 3 werden versuchen, möglichst viel auch mit euch in den Austausch zu treten. Und ja, wenn das Fußballspiel dann, sagen wir mal, durchatmet, Verletzungspause oder was auch immer ist, dann haben wir uns auch ein paar Ideen ausgedacht, dass trotzdem immer was los ist. Also schaltet ein ab 20.30 Uhr auf YouTube und Twitch. So, Tobi, ich glaube, das reicht zu den Profis. Und wir kommen dann zur U23 und den Schlagzeilen zur U23. Der Reviersport schreibt, BVB 2 schießt Felbert ab.
Und Football schreibt, souveräner Heimsieg.
Und die Ruhrnachrichten haben getitelt, BVB U23 feiert höchsten Saisonsieg gegen Felbert. Ja, ich habe gerade, also mir sitzt gegenüber, oder jetzt nicht, weil jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber an meinem Arbeitsplatz sitzt mir der Kollege Stefan Gabele gegenüber und der hat gerade noch rübergerufen, du, die waren echt gut. Der war nämlich im Stadion Rote Erde beim Spiel unserer U23 gegen Felbert dabei. Allerdings, das ist so ehrlich müssen wir sagen, meinte er auch, dass er davon ausgeht, dass Felbert in der kommenden Saison eher nicht mehr in der Regionalliga West spielen wird. Die Gäste bleiben nach 12 Spielen siegloser Letzter. Und ja, für den BVB-Treffen Almoghira Kabar nach einer Ecke, dann 2-mal Jordi Paulina, hat er sich quasi selbst belohnt nach seiner Vertragsverlängerung. Mit 3:0 geht es dann in die Pause und der BVB bleibt spielbestimmt. Nick Czerny und Ben Hüning per Kopf, wen wundert's, erhöhen dann noch auf 5:0. Unsere U23 ist jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Platz 7. Das Trendbarometer, Tobi, würde ich schon sagen, ne? Geht jetzt, zeigt mal klar nach oben.
Ja, also da waren auch ein paar, nicht unnötige, aber ärgerliche Unentschieden dabei. Ich glaube, das hätte sogar noch besser aussehen können, wenn ich dann das späte 2-2 bei Fortuna Köln denke. Andererseits hat man natürlich in dem Spiel davor auch selbst erst in der Nachspielzeit ausgeglichen. Wichtig ist, dass man ungeschlagen bleibt. Und was ich nochmal hervorheben würde, wäre die Stärke nach eigenen Ecken. Also jetzt wieder zweimal, Almut Kabar und Ben Hüning, du hast es gesagt. Ja. Und ich glaube, Ben Hüning, also ich müsste jetzt nachgucken, aber gefühlt hat er in den letzten 3 Spielen immer per Ecke getroffen. Also da scheint es sehr, sehr gut zu funktionieren.
Ja, und was ich aber auch noch gelesen habe, beziehungsweise auch, ich habe mir das Spiel auch angeschaut für unseren Rückblick auf das BVB-Wochenende im Video. Könnt ihr euch angucken, das schwarz-gelbe Wochenende. Da sind auch alle Tore aus dieser Begegnung dabei. Aber man sieht eben auch, dass sich bei den Gegnern Leon Jona Lepper kurz vor der Pause wohl schwer am Knie verletzt hat. Also der muss da lange behandelt werden und wird dann auch mit der Trage rausgetragen. Also auch auf diesem Wege alles Gute an Leon Jona Lepper und baldige Genesung.
Dann machen wir mal weiter mit der U19.
Jo.
Die ist nämlich mit mir vorhin geflogen.
Ach ja, die war bei dir im Flugzeug, ne? Ja, richtig.
Genau. Die spielen ja um 16 Uhr. Auch das seht ihr natürlich wieder live bei BVB TV. Gegen die Auswahl von Kopenhagen, logischerweise. Und wir freuen uns natürlich, dass euch die erste Folge unserer Youth League Doku bei BVB TV und YouTube so gut gefällt. Wir sind auch dieses Mal wieder mit der Kamera ganz nah dran. Melvin und Marius sind da dabei, begleiten die Jungs auf Schritt und Tritt und natürlich auch wieder in der Kabine.
Ja, bin gespannt, wie der Trainer die Mannschaft heiß macht. Das fand ich bei beiden Spielen fand ich das super interessant, wie unterschiedlich das war, aber auch wie punktgenau das war. Beeindruckend fand ich vor allem, also kleiner Exkurs, es ist ja auch mal mutig, sich hinzustellen vor einem Auswärtsspiel in Turin und zu sagen, so, und in der Halbzeit sehen wir uns gleich wieder mit einem guten Ergebnis. Und dann führen die zur Halbzeit 3-0. Meine Güte, das ist schon stark. Also, du hängst die Höhe maximal hoch und dann springst du einfach drüber. Wie hast du das gesehen?
Ja, das war schon, da sind sie ihrem Trainer gefolgt, sage ich mal. Ja. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und apropos ihrem Trainer gefolgt, wahrscheinlich war es jetzt wieder so, dass Felix gesagt hat, dass am Wochenende, also am vergangenen, das war die Basis, nämlich das Spiel beim FSV Frankfurt. Und das war eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil er auch gemerkt hat nach dem Spiel, dass die Frankfurter sich extrem gut auf die Abläufe seiner Mannschaft eingestellt haben. Aber man hat es dann geschafft, auch diese harte Nuss zu knacken.
Ja, genau. Also Taycan Echibasi ist wieder da, hat dann auch tatsächlich die Führung für unsere U19 geschossen. Aber die Gäste haben dann ausgeglichen. Das Gute ist, der BVB bleibt dann aber auf dem Gaspedal. Zwei Joker stechen dann zum Schluss, nämlich Ahmad Naidi und Marwan Omir Mirza. Der trifft noch in der Nachspielzeit. Die zwei wurden sehr wahrscheinlich auch deshalb erst eingewechselt, weil sie ja zuletzt auch mit der U17-Nationalmannschaft unterwegs waren. Ja, und Thema U17-Nationalmannschaft, leider sehr, sehr ärgerlich. Unser Abwehrtalent Jan-Luka Riedl hat sich eben bei jener U17-Nationalmannschaft am Meniskus verletzt, wurde operiert und fällt jetzt wahrscheinlich 3 bis 4 Monate aus. Also Jan-Luka, auch an dich, gute Besserung von uns.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich habe es eingangs dieses Kapitels schon gesagt, Kopenhagen Youth League wartet, aber es ist an sich auch eine krasse Woche für die U19, denn am Sonntag kommt Bayer Leverkusen zum Topspiel der Nachwuchsliga. Das Spiel in Leverkusen konnte man ja gewinnen. Mal schauen, ob das auch im Rückspiel gelingt.
Ja, genau. Und für euch nochmal zur Orientierung. Topspiel, ja, der BVB ist aktuell Tabellenführer. Leverkusen ist als Dritter 3 Punkte dahinter. Und ja, wenn ihr Bock habt, 11 Uhr am Sonntag, kommt auf jeden Fall vorbei. Lohnt sich immer. So, wir machen weiter mit der U17. Die hat sich, finde ich, richtig gut von dem 1-4 gegen Bochum, was ja echt ärgerlich war. Der Stachel dürfte tief gesessen haben nach dem Sonntag. Die haben ja gegen Bochum das Spitzenspiel vor einer Woche zu Hause 1-4 verloren. Die haben sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Ein ganz starkes 4-0 gegen Rot-Weiß Essen. Und Essen, das sollten wir sagen, war vorher Tabellenvierter. Das sieht jetzt für den BVB schon sehr nach dem Einzug in die Hauptrunde aus. Denn, wer da jetzt von euch nicht so drin ist, unsere U17 ist nach 8 Spielen Zweiter hinter Bochum, aber eben auch mit 10 Punkten Vorsprung auf den Vierten aus Gelsenkirchen. Und die ersten drei, die kommen halt in die Hauptrunde.
Jo, gegen RWE hat der BVB eigentlich schon vor der Pause das Spiel entschieden. 1-0 von Till Burkhardt, dann ein Doppelpack von Desmond Ndlovu. Und was wir wieder mal herausstellen müssen, das war auch fußballerisch einfach richtig, richtig gut. Da lief der Ball wunderbar durch die eigenen Reihen. Und nach der Pause, ja, war die Spannung so ein bisschen raus. Johannes Christos Kostoglu macht noch das 4-0 und damit dann endgültig den Deckel drauf. Und am kommenden Sonntag geht's für die Jungs zu Rot-Weiß Oberhausen.
Richtig. Dann fehlen jetzt noch die Frauen, weil Tischtennis und Handball wurde ja nicht gespielt, zumindest nicht in Schwarz-Gelb. Und zu diesem Spiel, Tobi, kannst du ja auch wirklich mit am besten was sagen, denn du hast dir das 7-0 gegen Rade für Pluto TV angeguckt und auch kommentiert. Also, wir hatten es schon erwähnt, ein sehr arbeitsreiches Wochenende. Ja, und jetzt bist du schon wieder in Kopenhagen. Also, Commitment ist da. Also, der Sportskamerad Tobi Reif geht schon mal voran.
7-0 klingt. Man muss ja auch ein bisschen was tun für sein Geld.
Ja. Aber jetzt mal 7-0 klingt natürlich deutlich. War es das denn auch?
Ja, also absolut. Also ich glaube, Rade hatte im gesamten Spiel einen einzigen Abschluss und das war auch mehr so ein Verlegenheitsschuss. Und das war endlich, würde ich mal sagen, dieser dominante Auswärtsauftritt, den man sich vorgenommen hat. Das hatte ja in der Saison bisher noch nicht so gut funktioniert. Und das war wirklich eine starke Leistung, eine effektive Chancenverwertung. Man hatte vor dem ersten Treffer, der in der 23. Minute gefallen ist, noch zwei Abseitstreffer, einen Lupfer, der knapp daneben gegangen ist. Aber ja, das war im Großen und Ganzen auch in der Höhe verdient. Torschützin mal wieder, Dana Marquardt mit dem Doppelpack. Rita Schumacher, auch ein Doppelpack, technisch sehr anspruchsvolle Treffer, einen schönen Lupfer und einen direkt verwandelten Freistoß. Und dann noch Ann-Sophie Vogel, Paula Reimann und Annika Enderle, jeweils mit ja, Fernschüssen, beziehungsweise kurz im 16er oder kurz vorm 16er. Das war, ja, wie gesagt, auch in der Höhe verdient.
Jo.
Sehr starker Auftritt und damit auch gleichzeitig der Sprung auf Platz 2. Weil Leverkusen hat mit der U23, die in der Regionalliga West spielt, beim vorgezogenen Spiel gegen Vorwärts Sprucho Köln nur unentschieden gespielt. Und damit konnte man die Leverkuserinnen jetzt überholen. Und auch Tabellenführer Köln, die U21 vom 1. FC, hat unentschieden gespielt, nämlich in Essen. Und damit hat der BVB jetzt nur noch 3 Punkte Rückstand auf den FC und ist sozusagen wieder in der eigenen Hand, denn das direkte Duell wartet noch und der BVB hat schon jetzt das deutlich bessere Torverhältnis. Da ist jetzt also wieder alles drin und ja, wird wahrscheinlich eine richtig spannende Saison. Damit sind wir auch durch mit den verschiedenen Mannschaften von Schwarz-Gelb, die am Wochenende im Einsatz waren. Und ich würde sagen, Christoph, du schiebst noch mal kurz den Werbeblock ein und dann sind wir so gut wie durch.
Super, Tobi. Ja, dann von mir noch der Hinweis, Youth League, wie gesagt, um 16 Uhr bei BVB TV. Unsere Watch Party um 20.30 Uhr bei YouTube und auf Twitch. Nochmal, habt ihr Fragen, Kritik, Wünsche an uns, dann schreibt uns die gerne per Mail an podcast@bvb.de. Tobi, Gruß an die ganzen Kollegen in Kopenhagen und wie wir hier so schön im Kollegenkreis immer sagen, wenn jemand irgendwo zum Auswärtsspiel fährt, versaut es nicht.
Nee, das wird schon, da geben wir unser Bestes. Ich verabschiede mich hier aus Kopenhagen. Schöne Woche euch.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.